Mediziner, die Kaufleute gehörst, ein Handwerker bist oder vielleicht schon ein Pensionär. Gott hat einen Plan. Und dieser Plan Gottes ist niedergeschrieben im Buch des Lebens. Schon vor Grundlegung der Welt wurde deine Lebensgeschichte notiert im Buch des Lebens. Um ein wirkungsvoller Botschafter in Christi Stadt zu sein, ist wichtig, dass mir im Geist wandelt. Da haben wir es ja die letzte Woche davon gehabt. Und dass mir Botschafter in Christi Stadt werdet, da muss ich mal ein bisschen ausholen. Und zwar beginne mir mit der Zeit. Also Zeit ist ein wesentlicher Faktor in diesem Plan Gottes. Und ich möchte jetzt mal hier herzlich willkommen in der analogen Welt. Jeder, der das kennt von den Jungen, das ist ein Flipchart. Und wenn der zusammenklappt, dann ist das wie wenn das Sofa abstürzt. Aber ich hoffe, dass das Ding hebt. Also Gott hat eine Lebenslinie geschrieben in deinem Leben, die hat also angefangen mit deiner Geburt. Und wenn sie ideal läuft, dann kommst du irgendwann am Ende bei Jesus an. Ja? Eigentlich kommen alle bei Jesus an. Es ist so, dass dein Leben beginnt, Geburt. Und irgendwann in dieser Lebenslinie begegnet dir ein Prediger. Der weist dich darauf hin. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab, auf das alle, die an den Glauben nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Bam! Das erste Mal. Dann gibt es die einen, die haben die Entscheidung getroffen, die sagen, ja, ich gehe diesen Weg mit Jesus und gehen eine wunderbare Linie und kommen dann im Idealfall mit dem Satz an, geh ein zu deines Herrn, freude du guter und getreuer Knecht. Jetzt gibt es aber noch andere Individuen, die hören diese Botschaft und sie sagen, ah nee, kein Bock, ja, ich laufe hier irgendwo, darum so und dann irgendwann komme ich dann hier an bei Jesus und Jesus sagt was ganz anderes zu ihm. Und zwar werden die Menschen dann aufteilt, einmal zur Freude, die Auferstehung zur Freude, und dann kommt aber auch für die andere das böse Erwachen. Sie empfangen nicht das, wovon wir vorhin so schön gesungen haben, dass die, die ihm nachfolgen, diesen Schatz erlangen. Und da kommt dann das Unheil. Und es ist wichtig, dass diesem Menschen auf diesem Weg jemand begegnet. So wie, ich fand das, Zeugnis von Franks fand ich so super. Wow, da... Dann ist er auf Abwege und dann kommt hier plötzlich der Frank und weist ihn drauf hin. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und er hat die Chance, wieder auf den Weg zu kommen und läuft in eine gute Richtung. Und das Interessante ist, in diese Begegnungen erscheint die dritte Person, der Heilige Geist. Heilige Geist. Und der Heilige Geist, der kommt in dein Leben und im Idealfall folgst du ihm, folgst du seine Worte, folgst du seiner Richtungsweisung und du läufst einen guten Weg und du kommst da an und gehst ein zu deiner Herrnfreude. Also wenn wir am Ende ankommen, dann begegnet jeder von diesen Menschen, begegnet Jesus, egal ob er ein Leben mit ihm geführt hat oder ein Leben ohne ihn geführt hat. Er begegnet Jesus hundertprozentig, von Angesicht zu Angesicht. Und dann wird recherchiert, wie ist dein Leben abgelaufen? Wir hatten diese Zeitlinie, unser Leben, viele Möglichkeiten, unterschiedliche Richtungen einzuschlagen. Man hätte ausweichen können und sagen, und das ist genauso, passiert es auch hier. Du kannst sagen, nee, das mit dem Jesus, das funktioniert jetzt so, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Und du läufst auf Umwege. Und viele tun sich Leid an, weil sie auf diese Umwege gehen. Welcher Weg ist der beste, um eine effektive Linie einzuschlagen? Denn wir möchten ja alle die Worte hören, gut macht, du gut und getreuer Knecht oder du Magd, geh ein zu deines Herrn Freude. So, wie gehen wir sicher, dass wir den richtigen Weg eingeschlagen haben? Und es gibt nur einen richtigen Weg, wenn wir den kennen, der unsere Lebenszeitlinie, wenn wir den kennen, der unsere Lebenszeitlinie geschaffen hat. Nun, so mancher wundert sich und denkt, Gott sieht unseren Weg, er weiß ja Bescheid. Er kennt den Anfang und den Ausgang unserer Lebenslinie. Er hat sie ja geschaffen, unsere Lebenszeit. Gell? Es gibt auf unserer Lebenslinie ein Ereignis, das maßgeblich entscheidend ist für das Ankommen am richtigen Ziel. Nämlich die Entscheidung für Jesus. Von dem Moment an haben wir einen Navigator an Bord. Der Heilige Geist kommt in unsere Lebenszeitlinie und kann uns dann führen und leiten, wenn wir uns von ihm leiten lassen. Und was Wunderbares geschieht. Wir kommen am Ziel an und der Herr sagt zu dir am Ende, gut gemacht. Gut gemacht. Man muss sich aber halt drauf einlassen. Gell? Er schrieb dieses Buch des Lebens und wir, also jeder Einzelne, kommt in dem Buch des Lebens als Figur vor. Im Psalm 139 heißt es, Psalm 139, Vers 16, deine Augen sahen meine Urform, also die Gestaltung von meinem Körper, deine Augen sahen meine Urform und in dein Buch waren sie alle geschrieben, die Tage, die gebildet wurden, als noch keiner von ihnen da war. Also, das ist echt interessant. Gott ist quasi wie so ein Ingenieur, der hat so seine Blaupause, hat alles geplant und alles gerichtet. Und das sind ja Milliarden von Informationen, die da zusammenkommen. Man muss sich Gott mal vorstellen, das ist ja, boah, der beste Rechner kommt da heute mit, oder? Also er hat also die Lebenslinie von jedem Einzelnen aufgeschrieben und du kommst in dieser Geschichte vor. Egal, ob du jetzt eine positive Figur bist oder eine negative Figur, beide kommen drin vor. Also wir sind die Figuren in dem Buch, das geschrieben wurde, bevor überhaupt eine Lebenszeitlinie existierte. Das heißt, an einer Stelle, Christus wurde vor Grundlegung der Welt gekreuzigt, dass wir, diese Story ist schon vorkommen in Gottes Plan, in seiner Heilsgeschichte. Also mit anderen Worten, er hat das geplant, wie so ein Ingenieur, gell? In seinem Planungsbüro, macht er Blaupause, hat genau gewusst, okay, so sieht es aus, so läuft es. Und der Idealfall ist für jeden Einzelnen, ist der Idealfall vorgesehen. Er tüftelt und bringt das Ganze in Produktion. Jesaja schreibt in Kapitel 46, Vers 9 und 10, da heißt es, ich lese es mal hier. Gedenkt der früheren von der Urzeit her, dass ich Gott bin. Es gibt keinen sonst, keinen Gott gleich mir, der ich von Anfang an den Ausgang verkünde und von all das her, was noch nicht geschehen ist. Der ich spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, führe ich aus. Also er weiß Bescheid. Er weiß Bescheid, Gott weiß Bescheid, denn er hat die Story geschrieben. Also seht aus Gottes Perspektive, ist alles schon gemacht,
vollendet. Das heißt, wir sind die Figur in einer Geschichte, die Gott schon geschrieben hat. Ja, das ist aus dem verständlich. Also, wir brauchen uns nicht zu wundern, wenn wir unsere Bestimmung erfüllen, wenn wir, und jetzt kommt es nicht, dem Weg folgen, den Gott für uns, für dich geschrieben hat. Gott hat die Bestimmung für alles. Er hat einen Plan für die Welt, für das geschaffene Universum und er hat eine Bestimmung für dich, für jeden Einzelnen. Und das Erstaunliche ist, für jene, die ihn wählen und die sich entscheiden, ihm zu folgen, hat Gott einen guten Plan bestimmt. Und das zu verstehen, ist sehr wichtig für uns. Der Plan, den er für uns bestimmt hat, ist ein guter, wenn wir uns entschließen, ihm zu folgen. In Römer 8, Vers 28 schreibt Paulus, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Also er hat es vorher bestimmt. Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorher bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorher bestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Wow, gefällt mir. Mir gefällt es. Wir wissen aber, dass denen, die Gott liebt, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Wenn du Gott liebst, bewirkt er Gutes für dich und dieses Gute ist immer in Übereinstimmung mit seiner Berufung. Nun, so mancher wird fragen, wenn Gott eine Bestimmung und einen Plan für alles hat und wenn er erlassen hat, dass alles auf eine bestimmte Art und Weise verläuft, bedeutet das, dass es keinen freien Wille gibt? Das ist eine gute Frage. Nun, ich würde sagen, obwohl du eine gute Bestimmung hast, die von Gott bestimmt und plant ist, die Erfüllung dieser guten Bestimmung wird von dir entschieden. Also, als Beispiel, die Pharisäer. Wir wissen, die waren weit weg entfernt von Gott. Also ihm nachzufolgen. Sie haben dafür gesorgt, dass Jesus, der Sohn Gottes, von dem sie vorgegeben haben, ihm zu dienen, also Gott, gesagt, sie dienen Gott. Sie haben vorgegeben, ihm zu dienen und sie haben seinen Sohn zum Tod durch Kreuzigung überliefert. Sie hörten ihn nicht und haben ihm auch sicherlich nicht gefolgt. Sie haben seine Worte gehört, aber sie haben dem ständig widersprochen. Und im Lukas-Evangelium Kapitel 7, da sagt es Jesus ganz deutlich. Ab Vers 30. Er sagt, die Pharisäer aber und die Gesetzesgelehrten haben den Ratschluss Gottes für sich selbst wirkungslos gemacht, indem sie sich nicht von ihm taufen ließen. Wem soll ich nun die Menschen dieses Geschlechts vergleichen? Und wem sind sie gleich? Sie sind kindergleich, die auf dem Marktplatz sitzen und einander zurufen und sagen, wir haben euch gepfiffen und ihr habt nicht getanzt. Wir haben euch Klagelieder gesungen und ihr habt nicht geweint. Denn Johannes, der Täufer, ist gekommen, der weder Brot aß noch Wein trank und er sagt, er hat einen Dämon. Der Sohn des Menschen ist gekommen, der da isst und trinkt und er sagt, siehe, ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund von Zöllnern und Sündern. Und die Weisheit ist gerechtfertigt worden von allen seinen Kindern. Das ist schon krass, gell? Das sind Leute, die geben vor, sie dienen Gott und verprügelt seinen Sohn und seine Knechte und widersteht. Also sie waren nicht von Johannes getauft worden, daher haben sie es abgelehnt, Johannes zu folgen und getauft zu werden und sie haben es auch abgelehnt, Jesus anzuerkennen. Was taten sie letztendlich? Gottes Bestimmung für sie selbst haben sie missachtet. Das ist enorm, denn das heißt, dass eine Person Gottes Bestimmung missachten kann. Denn hier sehen wir, dass Gott auch eine gute Bestimmung für die Pharisäer gehabt hat. Doch sie wählten einen anderen Weg. Und der Weg führte zur Kreuzigung von seinem Sohn, was für uns ein Gnadengeschenk und aber für die Pharisäer zum Verderben geführt hat. Und wie du jetzt sehen kannst, also wird Gottes endgültige Bestimmung immer erfüllt. Sie wird immer erfüllt. Denn wie man weiß, Jesus musste sterben, diese Story von Jesus endet als ein Teil von Gottes Bestimmung, jedoch für die Pharisäer als böse Figur der Geschichte, aus nur einem folgenden Grund: weil sie ihm nicht nachgefolgt sind. Jetzt sehen wir, wie es funktioniert. Nachfolge. Also ja, Gott hat alles verordnet, doch er lädt uns ein, auszuwählen, welche Figur wir wählen in der Geschichte, die er geschrieben hat. Jene, die sich entscheidet, Gott zu folgen, werden am schönen Ort in Gottes Geschichte ankommen. Jene, die sich entscheidet, ihm nicht zu folgen, werden am schlimmen Ort gelangen in Gottes Geschichte. Ja, das ist tiefgreifend, denn egal, was du wählst, du kannst Gottes Geschichte überhaupt nicht entrinnen. Du kannst seinem Buch gar nicht entkommen. Wir sind alle in Gottes Zeitleiste gefangen. Ja? Von der Geburt bis zum Ende. Du läufst diese Zeitlinie durch und irgendwann ist finito hier. Und dann kommst du dort an. Also wir entrinnen dieser Story nicht. Wir sind alle in Gottes Zeitleiste gefangen, doch wir können wählen, ob wir eine gute Figur in seiner Geschichte sein wollen, ein Teil der guten Bestimmung und an einem guten Ort ankommen wollen. Oder das ist andere. Und das andere ist nicht zu empfehlen. Entschuldigung. Es ist nicht zu empfehlen, fern von Gott zu sein. Da gibt es keine Freude. Da ist ewige Finsternis, da ist Dunkelheit, da ist Hitze. Da willst du nicht sein. Niemand will dort sein. Und niemand wünscht irgendjemand, dass er dort ist. Weil du bist fern von Gott, du bist fern vom Leben. Also wenn ein Atheist meint, dass er Gott nicht folgen will, denkt er womöglich, dass er frei sei zu tun, was er oder sie will. Stimmt das eigentlich? Sie sind eigentlich stets gefangen in Gottes Geschichte. Sie kommen in dieser Geschichte vor und sie entscheidet, wer sie sein wollen. Denn in Gottes Buch hat er geschrieben, dass in der Endzeit jene sein werden, die ihn ablehnen und jene verspotten, die an ihn glauben. Wie schon gesagt, wir können uns entscheiden, wer wir sein wollen in Gottes Geschichte. Wir entscheiden, ob wir jene sind, die ihn ablehnen, oder ob wir die Gläubige sind, die ihm vertraut, die ihm nachfolgt. Niemand kann dem Buch Gottes entkommen. Seine Story ist geschrieben. Es ist bereits geschrieben. Daher ist meine Bitte an die: wähl an diesem Tag das Leben. Wähl das Leben. Entscheide dich, jemand zu sein, der am guten Ort ankommen wird. In der Geschichte, die Gott geschrieben hat, da fällt mir dieses Gleichnis von Jesus ein, wie einer einen Schatz im Acker gefunden hat und alles verkauft hat. Alles. Der hat sein Hab und Gut dahin gegeben, um diesen Schatz in diesem Acker zu empfangen. Und er hat gesagt, oh, jetzt guck mal, oh, da fehlen noch 30 Silberling, oh, ich muss jetzt noch, die brauche ich noch. Und er hat alles neigeben, um den Schatz zu kriegen. In Sprüche 16, Vers 3 schreibt Salomo, jetzt erst mal gucken, Sprüche 16, Vers 3. Hier, Sprüche 16, Vers 3, da schreibt der Salomo: Befiehl dem Herrn deine Werke und deine Gedanken werden zustande kommen. Das ist doch Toll, oder? Das ist doch positiv. Das ist doch gut. Man will doch, dass die Pläne zustande kommen. Befiehl dem Herrn deine Wege und er sorgt dafür, dass es zustande kommt. Also wenn du dir entscheidest, Gott zu folgen, wird er deine Pläne errichten und deine Bestimmung, damit du an den Ort des Guten gelangst. Hier geht es um geistliche Dinge. Hier geht es um was Geistliches. Möchtest du an dem Ort ankommen, den der Herr für dich bestimmt hat, dann musst du eine Entscheidung treffen und dem Herrn deine Wege, dein Handeln, dein Leben anvertrauen. Also wenn du dir entscheidest, Gott zu folgen, wird er deine Pläne errichten und deine Bestimmung, damit du an den Ort des Guten gelangst. Aber schau mal, da kommt nochmal etwas. Und zwar im Vers 4. Und da heißt es, alles hat der Herr zu seinem Zweck gemacht, so auch den Gottlosen für den Tag des Unglücks. Also die kommen in der Story vor. Also selbst die Bösen sind ein Teil von Gottes Geschichte, doch sie sind sozusagen die Antagonisten. Und wir wissen, wie sie am Schluss endet. Paulus gliedert es weiter, indem er Gott mit einem Töpfer vergleicht und er sagt, es gibt grundsätzlich manche Menschen, die vorherbestimmt sind für Gutes und andere, die vorherbestimmt sind für die Zerstörung. Ich weiß, dass das keine einfache Story ist, also es ist keine einfache Geschichte und keine einfache Sache. Doch Paulus wusste das und schauen wir mal, was er schreibt im Römer Kapitel 9, 21 bis 23. Da heißt es, denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden, nicht freiwillig, ich lese ab 20 schon, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin, dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit freigemacht werde zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung, so, ich lese bei 8, ich habe mich verdorben. Kapitel 9, Römerbrief 9, 21 bis 23. Römer 9, 21 bis 23, da. Wird etwa, wir sind ja bei einem Töpfer, bei der Töpferstory, gell? Wird etwa das Geformte zu dem Former sagen, warum hast du mich so gemacht? Oder hat der Töpfer nicht Macht über den Ton, aus derselben Masse das eine Gefäß zur Ehre und das andere zur Unehre zu machen? Wenn aber Gott willens, seinen Zorn zu erweisen und seine Macht zu erkennen zu geben, mit vieler Langmut die Gefäße des Zorns ertragen hat, die zum Verderben zubereitet sind, und wenn er handelt, damit er den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen des Erbarmens zu erkennen gebe, die er zur Herrlichkeit vorher bereitet hat, nämlich an uns, die er auch berufen hat, nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den Nationen, wie er auch in Hosea sagt, ich werde nicht mein Volk nennen und die Nichtgeliebte Geliebte. Und es wird geschehen an dem Ort, da zu ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht mein Volk, dort werden sie Söhne des lebendigen Gottes genannt werden. Paulus kommt aus der Situation, dass er die Christen verfolgt hat. Er hat jene Jünger Jesu verfolgt und er wusste, was es heißt, entweder ein Gefäß zum Zorn zu sein, was er vorher war, oder ein Gefäß zur Ehre. Also, was ist, wenn er das da hat, um die Gefäße seines Erbarmens, die er zur Herrlichkeit vorherbestimmt hat, den Reichtum seiner Herrlichkeit zu erweisen? Siehst du, jene, die er zur Herrlichkeit vorherbestimmt hat, den Reichtum seiner Herrlichkeit zu erweisen, siehst du jene, die Jesus folgewörtlich die Gegenstände der Gnade in Gottes Geschichte sind? Jene, die ihm nicht folgen, treffen die Entscheidung, die Gegenstände seines Zorns zu sein. Paulus hat die Entscheidung vorher getroffen, sein Volk zu verfolgen. Und als ihm Jesus begegnet ist, wurde er zum Gefäß seiner Herrlichkeit. Jeder hat die Chance. Und wegen dem sage ich mir immer, oh, das wäre so super, wenn sie Elli vom Pferd fallen täten. Dann wäre die Sache erledigt. Gell? Dann wäre doch die Sache erledigt. Dann hätten wir diese Probleme, die wir heutzutage in der Welt haben, nicht. Gell? Einmal Jesus, boom, alle fallen vom Pferd, erledigt. Aber so einfach ist es halt. Oder? Er hat sich Gefäße ausgesondert, die sein Wort weitergeben, die Menschen zur Umkehr hinweisen, dass sie Gefäße zur Herrlichkeit werden. Also obwohl Gott eine Geschichte geschrieben hat, in der wir alle gefangen sind, außer ihm, da er ja die Geschichte ja geschrieben hat, erlaubt er uns zu entscheiden, welche Figur wir sein wollen. Ich weiß nicht, wie ich das anders sagen soll. Also Aussagen Paulus hier macht, dass Gott manche erschaffen oder man könnte sogar sagen, bestimmt hat, um was zu werden. Zur Herrlichkeit. Also wenn du dich entscheidest, denke ich, würde jede vernünftige Person, die das hört, folge mir nach, sagen, ja, ich will. Ich will ein Gegenstand deiner Herrlichkeit sein, Herr. Ich will ein Gegenstand seiner Herrlichkeit sein. Das ist doch selbstverständlich, oder? Niemand will so im Mülleimer landen. Das will doch keiner. Das will doch jeder, ein Gefäß seiner Herrlichkeit zu sein. Paulus schreibt mehr darüber, als er an Timotheus schreibt. Und er vergleicht Gott wieder mit dem Schöpfer, der manche Gegenstände erschaffen hat für einen guten Nutzer und manche für weniger gute Nutzer. Also es hat ihn echt beschäftigt. Und Paulus erklärt, wie wir uns entscheiden können, welche Gegenstände wir sein können in 2. Timotheus 2, ab 19 bis 22. 2. Timotheus 2. Da heißt, der Herr kennt die Seinen. Der Herr kennt die Seinen. Und jeder, der den Namen des Herrn nennt, stehe ab von der Ungerechtigkeit. Im großen Haus aber sind nicht alle allein goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene. Und die eine zur Ehre und die andere zur Unehre. Und jetzt kommt's. Achtung. Also wir bleiben ja immer gern da dran hängen, an dem, oh, bin ich jetzt ein Gefäß zur Ehre oder bin ich jetzt ein Gefäß zur Unehre? Und da heißt es dann, und wenn nun jemand sich von diesen reinigt, wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt, nützlich dem Hausherrn, zu jedem guten Werk bereit. Die jugendliche Begierde aber fliehe, strebe nach Gerechtigkeit, Glaube, Liebe, Friede mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Hey, da ist eine Chance drin. Da ist eine Chance für jeden. Und wenn das der übelste Verbrecher ist, der über diesen Planet geht, er hat die Chance umzukehren und ein Gefäß zur Herrlichkeit zu werden. Das ist doch faszinierend, oder? Ich finde, das ist Lobpreis, das ist Anbetung, das ist, wow, das ist herrlich. Das ist herrlich. Du hast die Möglichkeit, ein Gefäß zur Ehre zu sein, in Gottes Gegenwart zu leben, mit ihm zu leben und in seine Herrlichkeit einzugehen. Und er sagt zu dir, wow, gut gemacht, du guter und getreuer Knecht. Geh ein zu deines Herrn Freude. Ach, ich liebe es. Und ich wünsche mir einfach, dass jeder diese Hand, die der Herr ihm ausstreckt, ergreift und sagt, Herr, ich will dir nachfolgen. Es gibt so manche Zipperler, die wir haben, jeder Einzelne, der versucht, ihm nachzufolgen und sagt, Herr, ich will dir nachfolgen. Und dann kommt da die eine Schwierigkeit, dann kommt da die nächste Schwierigkeit und wieder und wieder. Und der Herr streckt seine Hand dir entgegen.
Du gehst unter in diesem, in dieser Lage und schreist nur noch, Jesus, hilf mir. Weil du nichts anderes mehr hast, außer diesem Halm. Diese Hand, die dir entgegenkommt. Und sagt, komm, ich helfe dir. Du sollst ein Gefäß zu meiner Herrlichkeit sein. Du stehst da nicht irgendwo in der Küche drin, im hintersten Regal, so, ups, im hintersten Regal, wo du dann verstaubst und so, und irgendwann, boah, ich habe das Gefäß schon seit 2 Jahren nicht mehr benutzt, los, Mülleimer, zack, bumm, weg. Nein! Du hast die Möglichkeit, ein Gefäß für die Herrlichkeit Gottes zu sein. Und er nimmt dich in die Hand und zieht, boah, du bist so herrlich gemacht. Und bist immer vorne dran. Das ist doch schön. Du bist dabei. In seiner Herrlichkeit. Also Paulus sagt hier, wenn du eins dieser würdigen Gefäße sein willst und Gegenstand in Gottes Geschichte gebraucht für gute Taten, für den Meister des Hauses, wenn du das für dich willst, wenn du das sein willst, sagt er dir und auch mir, meide die Ungerechtigkeit, flüchte vor der Sünde und strebe nach Gerechtigkeit. Und ein Zuschauer möge sich denken, ha, wie kann ich wissen, dass ich euch von den würdigen Gefäßen bin, die Gott gewählt hat? Wie kann ich wissen, dass ich euch von seinen guten Gefäßen bin? Nun, es gibt einen Unterschied. Du bist hier. Du bist hier. Jemand, der sich nicht um Gott schert, der sich sehr selten in der Kirche verlauft, es sei denn, er wird vom Geist Gottes gezogen, du bist eh zufällig hier. Weißt du? Du hast eh zufällig Gefallen an die Dinge, die das Reich Gottes angehen. Und jene, die sich einmal wagen, darüber nachzudenken, außer um sich darüber lustig zu machen, werden sehr selten getroffen in einer Kirche. Du suchst ihn und du fragst nach Gottes Wille in deinem Leben, dann musst du dir keine Gedanken machen. Du musst dir keine Gedanken darüber machen, welches Gefäß du darstellst. Für einen guten Zweck bist du bereitet. Für einen guten Zweck auserwählt, weil du Gott genau jetzt suchst. Du bist auserwählt in seiner Geschichte, die ein gutes Ende nimmt. Du bist ein Teil des guten Planes. Die Pharisäer wählen ebenso, haben auch gewählt, im Plan Gottes zu sein. Doch sie lehnten ihn ab. Jene, die vom Evangelium gehört haben und sich darüber belustigen und kein Bedürfnis haben, mit Gott zu leben, die sind wie die tönernen Gefäße, die der Zerstörung preisgeben sind. Nun, für jene, die Gottes Berufung in ihrem Leben erfüllen wollen, dürfen im Geist gehen und den guten Plan, den Gott für sie hat, erreichen. Das ist was Gutes. Das heißt nicht, dass es jetzt ohne Schwierigkeiten weitergeht. Aber wir sehen das an der Geschichte vom Josef. Der Josef, der Geist Gottes, leitete ihn und er hatte viele Schwierigkeiten und Versuchungen zu überwinden, um das Ziel der Rettung seines Volkes zu erlangen, indem er eine leidende Persönlichkeit in Ägypten geworden ist. Er befolgte quasi die geistliche Gesetzmäßigkeit, wo wir die letzte Woche schon davon gesprochen haben, in Galater 5, 16 bis 23. Da schildert es, was es heißt, im Geist zu wandeln. Was wäre wohl passiert, wenn der Josef der Versuchung von der Frau, von Potiphar, erlegen wäre? Ich vermute mal, die Geschichte hätte einen anderen Verlauf genommen. Vielleicht wäre er vorzeitig getötet worden. Wer weiß. Aber wir können ja echt froh sein, dass er widerstanden hat. Er widerstand und kam durch die Führung des Geistes genau dahin, wo Gott ihn haben wollte. Als ein gutes Gefäß in Gottes Hand. Es ist wichtig, im Geist zu wandeln und dem Herrn zu vertrauen, denn du weißt nicht, wie viele Leben von deiner Treue zu Gott profitieren werden. Und das sieht man, mir gefällt das, also dieses Zeugnis vom Frank, ich fand es so klasse. Er hat sich inspirieren lassen und hat dem was Gutes mitgeben können. Ich sage, wow, da verändert sich eine Atmosphäre, da verändert sich was. Sind wir bereit, jemandem etwas Gutes mitzugeben? Und da ist wichtig, dass wir im Geist wandeln.
Und man müsste mal drüber nachdenken, dass er seine ganze Familie gerettet hat, Josef. Der rettete die gesamte Nachkommenschaft von Gottes Volk, welches das Versprechen bewahrte, das Gott Abraham gegeben hat. Was letztlich zum Stammbaum Jesu führte, der von dieser Familie geboren wurde. Und durch Jesus haben wir alle Glaube und sind gerettet. Durch diesen Glaube kommen wir dazu, das Königreich zu ererben.
Also alles von dem ist eine Folge daraus, dass Josef der Versuchung von seinem Fleisch widerstanden hat. Und man sieht dann, wie die Kettenreaktion abläuft. Und ich finde es so faszinierend in der Bibel, da wird immer wieder von Leuten geschildert, die sich leiden lassen haben. Ob das Abraham war, ob das Mose war, ob das Josef war, bis hin zu Jesus. Es war immer die Aufgabe zu retten. Zu retten. Zu retten, was da verloren ist. Und wir sind am Endpunkt angekommen, wo Jesus diesen vollkommenen Preis zahlt hat, um den Teufel in seine Schranke zu weisen. Um den Teufel in seine Schranke zu weisen. Eine vollkommene Rettung für die ganze Menschheit. Das ist sein Plan. Lassen wir uns drauf ein. Lassen wir uns drauf ein.
Es gibt eine Story von einer
jungen Mädle, die war eine gute Läuferin. Sie hat so Marathonlauf oder was es war, sie war echt super, gell? War jung, war aber noch nicht ganz ausgereift und sie hatte, ein Sportlehrer ist darauf aufmerksam geworden und hat sie dann gefördert quasi. Und er hat aber gemerkt, er kann sie nur bis zu einem bestimmten Punkt fördern und hat dann überlegt, was kann er machen, um diesem Mädchen weiterzuhelfen. Und interessant war, er kannte jemand, der war früher in diesem Land ein Superläufer und der war erblindet. Dieses Mädchen hatte von der Vergangenheit her das Problem, sie kannte ihre Eltern nicht. Sie ist bei der Großmutter aufgewachsen. Und dieser Lehrer hat dann diesen blinden Mann kontaktiert und hat ihn gefragt, ob er irgendwie helfen kann, dieses Mädchen weiter zu fördern, dass sie, was ihre Lauffähigkeit angeht, zu optimieren. Und dann haben sie es so gemacht, dann hat sie ein Sendergerät gekriegt, hat sie sich angeheftet und hat dieses Sendergerät ins Ohr gesteckt. Und der Mann auf der anderen Seite hat ihr Tipps gegeben, hat ihr gesagt, wie sie sich bewegen soll, wie sie laufen soll, damit sie ihren Lauf optimiert. Am Ende hat sie diesen Lauf gewonnen, anhand von den Weisungen, die sie übers Ohr gekriegt hat. Später hat sich herausgestellt, dass dieser Mann, der ihr die Weisungen gegeben hat, ihr Vater war. Das war ihr Vater. Und so sollte das eigentlich sein bei uns, dass wir uns diesen Stöpsel im Ohr haben und Kontakt haben zum Vater. Dass wir Kontakt haben zum Vater. Er kann unseren Lauf optimieren. Auf welche Stimme hören wir? Hören wir die Stimme, die draußen schreit? Und sagt, ach, ist alles vergeblich. Oder höre mir auf die Stimme des Vaters, der uns Weisung gibt, in welche Richtung wir gehen sollen. Und lasst uns echt solche sein, die drauf pochen, zu sagen, Herr, ich will deine Stimme hören. Ich will deine Leitung vernehmen, dass ich am Ziel, an dem guten Ort ankomme, den der Herr für mich hat. Amen.